Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge auf dem Lehrhelden-Podcast. Heute haben wir eine ganz wunderbare Expertin zu Gast. Das ist die Frau Dr. Barbara Studer. Liebe Barbara, darf ich dich bitten, dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal vorzustellen, wer du bist und was du machst, wo kommst du her?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei euch in eurem coolen Podcast. Und ja, gerne, kann mich schnell vorstellen. Ich bin Neurowissenschaftlerin, bin teils noch angestellt an der Universität Bern und dort in der Lehre tätig, auch weiterhin in Forschungstätigkeiten involviert und habe dort auch meine teils Ausbildung gemacht im Bereich der Neuropsychologie. Dann habe ich mich aber vor 2 Jahren entschieden, dass ich ein eigenes Spin-off gründe, das heißt Hirncoach, und damit bin ich momentan ziemlich beschäftigt damit. Das ist ein Unternehmen, da versuchen wir, digitale und hybride Lösungen für ganzheitliches Hirntraining anzubieten. Dann haben wir Angebote für ältere und auch jüngere Unternehmen und Schulen. Allgemein ist meine Expertise im Bereich des Lernens, Gedächtnis, Hirngesundheit, und das ist auch mein großes Anliegen mit dem, was ich tue, aufklären, aber auch praktische, ganzheitliche Lösungen bieten. Ansonsten bin ich auch Familienfrau, also ich bin Mutter von 3 Kindern. Das ist auch ein großer Bereich im Leben, wo ich gerne investiere. Und ich liebe die Musik und den Sport. That's me.
Wie schön. Vielen Dank, Barbara, für diesen Einblick und auch von mir ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, in diesen vielen Feldern deines bunten Lebens heute unseren Fragen Antwort bringst. Und du hast ja schon gesagt, dass du ganz viel im Feld der Neuropsychologie als Neurowissenschaftlerin und Expertin diesbezüglich unterwegs bist und auch noch an der Uni Bern tätig. Da erinnere ich mich sofort an Professor Dr. Volker Busch, den wir ja auch, der auch in deinem Berufsfeld unterwegs ist und den wir, glaube ich, im letzten Jahr im Sommer interviewt haben. Und wir finden dieses Feld des Gehirns, des Gehirntrainings total spannend und integrieren das auch oft. Jetzt sind wir nicht so Expertinnen wie du, Silvia und ich. Allerdings sprechen wir trotzdem gerne auch darüber in unseren Formaten. Deshalb freue ich mich auch so, dir die Fragen heute zu stellen. Das Gehirn, ja, das ist ja wirklich ein ganz besonderes Organ. Was hat in dir die Faszination dafür ausgelöst, dass du gesagt hast, dem widme ich mich jetzt mal in all diesen Professionen? Wie kam es dazu?
Also ich hatte viele Fragen speziell zu Themen rund um das Zufriedensein und die mentale Gesundheit. Also warum das einige Menschen in schwierigen Umständen einfach glücklich und zufrieden sind und andere finden in jeder Situation das Haar in der Suppe und haben Mühe mit schwierigen Gedanken bis hin zu halb psychischen Beeinträchtigungen. Mein Vater zum Beispiel hat auch unter schweren Depressionen gelitten. Das war für mich ein Riesenthema und ich habe dann auch Psychologie studiert und bin diesen Fragen nachgegangen und habe aber viele Fragen in mir behalten, weil es die Modelle für mich nicht, also es gab nicht genug her. Und als ich dann die Mechanismen im Gehirn angefangen habe, besser zu verstehen, und ich habe mich dann auch selbstständig darin zuerst mal vertieft, bevor ich dann auch da fokussiert habe vom Studium und von der Forschung her, da hatte ich so Aha-Momente, so das Verstehen, von wie das zusammenhängt und wie diese ganzen Hormone im Kopf und diese Prozesse, diese Mechanismen, wie die dann einerseits beeinflusst werden von meinem Verhalten, das aber auch wieder Auswirkungen hat auf mein Leben. Also diesen ganzen interaktiven Prozess im Körper und im Gehirn, das war für mich so mindblowing und auch so wie wirklich Liebe auf den ersten Blick eigentlich für das Gehirn. Das habe ich nicht mehr losgelassen. Und bis heute, ich liebe es zum Beispiel auch Jugendlichen zu zeigen, was im Gehirn vorgeht. Das hat eine Kraft. Oder? Wenn ich komme und denen sage, hey, Liebe Jugendlichen, bitte legt euch das Smartphone um 11 Uhr abends zur Seite, damit ihr nicht mehr Blaulicht habt und so. Und dann könnt ihr besser schlafen. Dann denken die alle so, hey, verschwindet euch mit deinem moralisierenden Zeigefinger, lasst mich doch in Ruhe, ich kann doch machen, was ich will, oder? Aber wenn ich komme und sage, schau mal, ich zeige dir, was im Gehirn geht, los ist, wenn du halt Blaulichtstimulation hast und emotionale kognitive Aktivierung über diese Info, über diese Informationsfluss sozusagen, auch die Vergleiche auf Social Media etc., was in dir auslöst und wie das zum Beispiel das Schlafhormon Melatonin reduziert und diese Mechanismen auch im limbischen System, das aktivierend wirkt. Und ich kann Ihnen das zeigen, oder? Wir kennen diese Werte. Und dann kann ich sagen, schau mal, du kannst selber entscheiden, ob du das möchtest und so halt deinen Schlaf, die Qualität etwas reduzieren möchtest und die Länge sowieso, wenn du dann noch beim Gamen hängen bleibst oder ob du vielleicht das lieber nicht möchtest. Und dann können wir, wenn Sie dann sagen, also dann kommt eine Bereitschaft, oder? Und dann können wir die Strategien anschauen zusammen. Aber ich glaube wirklich, das Verstehen, was im Gehirn los ist. Und was das Gehirn unterstützt und was das es eben eher schwächt, das führt zu einer Bereitschaft, bei etwas genauer hinzuschauen und vielleicht eine Änderung einzuleiten.
Ja, wie schön du das erklärt hast, dass dieses Moralisierende, du sollst dieses und jenes nicht tun, dann gehen wir ja eigentlich in einen Widerstand. Und du hast es eben so schön erklärt, wenn wir wissen, wie das Gehirn funktioniert, dann steigt die Bereitschaft, was zu ändern zu wollen. Sehr schön. Auch das haben wir auch schon in unseren Seminaren festgestellt, wenn man das versucht, weil das Gehirn ist ja auch immer so eine Art Orakel. Alle haben so ein bisschen Angst vor diesen vielen lateinischen Begriffen. Und wenn man Gyros hört, dann denkt man ja auch ein bisschen an andere Dinge. Also es ist ja ganz schön schwierig, sich mit dem Gehirn zu beschäftigen. Deshalb so schön, dass du das versuchst zu verändern, also in die Alltagssprache zu übersetzen. Und du hast eingangs gesagt, dass du 2021 die Hirncoach AG mitgegründet hast. Und du hast ja auch schon einige Preise gewonnen mit diesen ganzheitlichen Programmen, die du dort entwickelt hast. Und du hast es gesagt, dein Anliegen ist ja auch, die Hirnforschung mit in verständliche Konzepte zu übersetzen. Und logischerweise Lernen und Gedächtnis gehört für dich zusammen. Was sind denn für dich die spannendsten Erkenntnisse der letzten Jahre, seitdem du deine Programme entwickelt hast und mit Menschen damit arbeitest?
Also die spannendsten Erkenntnisse sind für mich eben gerade die, die eben diese Ganzheitlichkeit einfach sehr eindrücklich aufzeigen. Ich glaube, man hat lange das Gehirn zu isoliert betrachtet. Ja, in der Forschung, also ich war ja selber auch oder weiter in diese Gedächtnisforschung involviert und da war, wenn es ums Hirn ging, dann waren vor allem die Gedächtnisfunktionen im Fokus und die Intelligenzfaktoren und wie jetzt dieser Transfer genau spielt, wenn wir diese kognitiven Funktionen trainieren mit verschiedenen Interventionen und dann den Transfer anschauen auf die verschiedenen Intelligenzfaktoren etc. Also es ist relativ isoliert, oder? Aber das Gehirn ist da viel mehr als das Gedächtnis. Und dann diese Erkenntnisse, die in verschiedenen Forschungsstudien gekommen sind, die gezeigt haben, also es gibt denn da ganzheitliche Ansätze, die eigentlich noch fast effektiver sind. Zum Beispiel kann ich das Gedächtnis trainieren, indem ich jeden Morgen eine halbe Stunde ans Tageslicht gehe, Vitamin-D-Produktion erhöhe, Sauerstofferhöhung über die Bewegung. Ich habe die Hoffnungsmoleküle im Blut durch die Muskelaktivierung und all das verbessert schlussendlich mein Gedächtnis, oder? Und ich glaube, diese Erkenntnisse, die finde ich, die faszinieren mich. Und davon gibt es viele, oder? Zum Beispiel Thema auch mentale Gesundheitsförderung. Depression, da denkt man zuerst an Antidepressiva, man denkt an die Verhaltenstherapie etc. Heute wissen wir von den neuesten Meta-Analysen, gerade vor ein paar Monaten wieder eine neue rausgekommen, die gezeigt hat, dass Tanzinterventionen tatsächlich mehr bewirken als Antidepressiva sogar in Kombination mit der Verhaltenstherapie oder auch mit Bewegungsinterventionen. Also zeigt, dass beim Tanzen eben ja auch, das ist ja auch eine Emotionsintervention, Tanzen, oder? Neben der Bewegung und der sozialen Interaktion. Und dass genau die Elemente sind, von denen das Gehirn eben profitiert. Und ich glaube, das ist das Verstehen von, das Gehirn ist einfach viel, viel anspruchsvoller und komplexer, als dass es kleine Funktionen als dass irgendwie das Training kleiner Funktionen gerade oder ein Wunder bewirken würde. Was aber nicht heißt, dass die Grundlagenforschung von kognitiven Training etc. was das jetzt überflüssig machen würde. Also ich will das auch nicht bewerten, aber für mich, also ich bin ja darauf fokussiert, dass ich Menschen möglichst wirksam helfen möchte, ihr Gehirn, also die Funktionen zu optimieren oder eigentlich das Potenzial noch mehr auszuschöpfen. Und da kommt man nicht an diese Ganzheitlichkeit rum, weil alles andere fasst zu kurz. Und dazu gibt es noch viele neue Erkenntnisse. Zum Beispiel die Kraft der Neugier oder das zu kultivieren, das hat unglaubliche Kraft auch für Demenzprävention. Also da kannst du viel mehr damit bewegen, als wenn du jeden Tag eine Stunde lang Kreuzworträtsel und all diese verschiedensten Hirnjogging-Aufgaben löst, jeden Tag, oder? Oder zum Beispiel die Kraft von Haustieren. Ich bin überzeugt, dass wenn ältere Personen Hunde bekämen und dann in so gemeinschaftlichen Wohnorten das soziale Leben mehr kultiviert werden würde, dass man da noch viel mehr bewirken könnte, als halt mit kleinen Treffen jede Woche oder so. Einfach, ja, das sollte so im Leben integriert sein. Aber so diese Erkenntnisse, ja, die faszinieren mich.
Ja, danke für deine Gedanken, Barbara. Und das können die Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, aber wir können es drei, wir können es sehen. Du sprichst von Haustieren. Schau mal, wer unseren Podcast auch begleitet. Das ist Jeff. Jeff schläft gerade, mein Hund. Heute ist er Bürohund. Aber er hört es ja nicht. Ich habe ja unsere Töne auf den Ohren. Also er hat Ruhe, um zu schlafen. Aber ja, Tiere haben ganz bestimmte Auswirkungen. Das stelle ich auch immer wieder fest. Du hast gerade gesagt, die Kraft der Neugier. Das fand ich auch nochmal einen spannenden Aspekt, weil du jetzt so sagtest, das kann nochmal viel tiefer wirken als beispielsweise, ne, die klassischen Übungen, Kreuzworträtsel etc. Hast du denn eine Idee, also wie können wir denn die Neugier ganz, ganz banal und einfach im Alltag trainieren?
Also eine Übung, die ich für mich persönlich immer mache und die ich mit Leuten auch mache, jetzt bei uns bei Hirncoach zum Beispiel, wenn wir die begleiten, ist die Haltung trainieren von dem ja genau und. Klingt ganz simpel, aber wenn man das mal durchzieht, dann ergeben sich sehr, sehr viele neue Ansätze und auch Begegnungen und neue Themen im Alltag. Also sagen wir mal, du sitzt im Zug und da irgendwie telefoniert jemand laut neben dir und kannst dich entweder nerven dran oder du kannst dir die Haltung sagen, die Haltung haben, ja genau und. Zum Beispiel, ja genau, der telefoniert jetzt laut. Und was könnte ich jetzt vielleicht tun, um ihm das zu zeigen? Oder was könnte ich, vielleicht könnte ich da jetzt einem spannenden Gespräch wirklich auch lauschen, vielleicht kann ich da was lernen. Oder ich könnte vielleicht jetzt ein Gespräch anfangen mit meinem Sitznachbarn und sagen, hey, ist noch interessant, hey, was der jetzt da redet. Und gell, kommen wir vielleicht ins Gespräch. Aber ich nehme diese Situation, wie sie ist, und mache was daraus. Ja? Und das geht mit verschiedensten Themen, oder? Wenn wir an der Diskussion sind und jemand hat eine ganz andere Meinung, oder? Kann ich entweder innerlich blockieren oder ich kann sagen, ja, genau, und der hat jetzt eine ganz andere Meinung. Und ich merke, wie mich das stört. Und wo habe ich jetzt hier die Chance, etwas zu lernen dabei oder mein Gebiet irgendwie zu erweitern? Also es geht bei Begegnungen mit Leuten, es geht aber auch bei Themen, wo man selber scheitert, oder? Also ich scheitere sehr viel. Und ich liebe es zu scheitern, das gebe ich zu. Also ich stehe voll zu meinen Grenzen. Ich kann sehr, sehr gut über mich lachen. Das weiß auch mein Team. Da lachen wir auch gemeinsam. Und dann hat so, ja, und jetzt habe ich hier völlig, das war jetzt völlig Bock, oder? Jetzt, okay, ja, genau. Und jetzt, ich stehe dazu. Und jetzt mache ich was damit. Und ich überlege mir, was kann ich lernen dabei? Wo muss ich mich vielleicht kurz melden, um das wieder klarzustellen? Wen brauche ich als Hilfe? Und dann gehe ich so weiter. Und das führt so zu diesem, es ist so wie eine Haltung des Wachstums, ja. Und unser Hirn liebt ja das Wachstum. Und eben durch solche Neugier bleiben wir können gar nicht anders als zu wachsen. Heißt aber nicht, dass ich manchmal die Widerstände höre, spüre, weil das Gehirn möchte ja Energie sparen. Also wir haben immer so ein bisschen diesen Konflikt zwischen der ersten Reaktion und dem, was ich dann bewusst, oder wie ich dann bewusst darauf antworten kann. Und ich lasse mich dann eben nicht von der ersten Reaktion zu fest beeindrucken, weil ich kenne ja das von der Biologie her. Das Gehirn zuerst ein bisschen Widerstand und das Überforderung. Aber dann meine Antwort darauf ist, ich reagiere mit ja, genau, und mit diesem Wachstumsmindset. Und wenn wir das kultivieren in Beziehungen, in Begegnungen, in der Arbeit, aber auch im persönlichen Umfeld, dann dann ist das die Neugier einfach da. Und dann auch so das Umarmen von neuen Themen. Und noch ein letzter Punkt, die Neugier können wir nur dann kultivieren, wenn wir nicht selber durch innere Altersbilder oder Selbstbilder uns limitieren. Also zum Beispiel, wenn man Leute hört, wie die dann Dinge sagen wie, ja, das muss ich jetzt auch nicht mehr anfangen. Oder ja, in meinem Alter muss ich mir, also muss ja nichts mehr Neues oder starten oder so. Dann sind das diese inneren Altersbilder, weil es hat ja nichts mit der Neurophysiologie zu tun, weil das Gehirn liebt das Lernen lebenslang. Das Gehirn ist für das Lernen gemacht. Und die Neuroplastizität ist gegeben, bis wir sterben. Also wenn wir solche Dinge sagen, hat das nur und wirklich nur mit den Altersbildern zu tun, die leider ja auch die Gesellschaft natürlich mitprägt, aber auch von innen her kommen und die beeinflussen dann, wie ich offen bin und nicht meine Gehirnkapazität, die das irgendwie weniger könnte oder so. Also diese, das auch zu reflektieren. Oder warum, wenn jemand sagt, ja, ich bin halt, wie ich bin, da zucke ich zusammen und denke so, oh, der arme Typ. Ich glaube, er kennt sein Hirn nicht gut, weil da ist nichts wie er sich, das nichts ist fix im Hirn, oder? Egal wie alt wir sind. Und da, das ist die Neugier, dass wir auch immer wieder den Mut haben, uns neu zu entdecken, andere neu zu entdecken, die Welt neu zu entdecken.
Klasse, vielen
Ja,
Dank,
was für ein.
dass du das so aufgemacht hast. Dankeschön.
Ich finde das auch super spannend, was du sagst und so mit so viel Leidenschaft. Ich persönlich liebe das ja auch, mich mit dem Gehirn zu beschäftigen, weil es einfach immer so viel Spaß macht und so viel Freude und so viel zu entdecken gibt. Und vermutlich, weißt du, als Wissenschaftlerin ja besser als wir, gibt es noch gar nicht erschöpfend alles über das Gehirn zu sagen. Du hattest vorher ja auch gesagt, dass Tanztherapie eine Rolle spielt. Und mit Tanz ist ja auch Musik verbunden. Und wir konnten ja auf deiner Homepage auch sehen, dass Musik auch in deinem Leben eine große Rolle spielt. Du spielst ein Instrument und vermutlich hast du ja auch versucht, das irgendwie mit der Hirnforschung in Einklang zu bringen oder mehr herauszufinden. Hat denn Musik hören oder Musik selbst spielen, einen Lerneffekt auf das Gehirn?
Ja, und wie? Musik ist ja also eine Aktivität, die eigentlich alle Hirnareale, wirklich komplett alle, aktiviert. Und ich meine, das muss man mal hinbringen, ja? So ein komplexes Organ wie das Gehirn mit all diesen verschiedenen Schichten, einfach alle Schichten zu aktivieren, oder? Und das zeigt eben gerade diese Kraft der Musik. Ich meine, das kann die Musik. Und in allen Kulturen darum. Also Musik spielt eine wichtige Rolle, weil Musik berührt uns. Und alles, was uns berührt, also was unser Herz schneller schlagen lässt, berührt ja auch das Gehirn. Also eben, da sind wir bei dieser Ganzheitlichkeit. Also das Gehirn, dass die Musik dringt bis in diese Gefühlszentren runter, ja, im Innern des Gehirns, das limbische System, da wird die Amygdala beruhigt, also diese Angstkern, wenn wir das etwas reduzieren, der wird durch Musik wirklich beruhigt, dass die Aktivierung die sofort runtergeht, wenn es zuvor etwas zu hoch ist. Die Belohnungszyklen, die aktiviert werden, also diese Ausschüttung dieser Glückshormone, die dann ins ganze Gehirn strömt sozusagen, aber dann auch alle sensorischen Areale im Gehirn, also auch das Visuelle zum Beispiel, auch der Sprachliche, das ist das Spannende, weil Musik ja verstanden wird und nicht nur gehört wird. Und darum ist Musik wirklich einfach eines der besten Settings für das Gehirn, aber eben auch für das Wohlergehen. Und alles, was aktiviert, trainiert, oder? Weil alles, was aktiviert, führt ja zu einer Stabilisierung im Gehirn. Also je mehr Aktivierung, desto stabiler werden die Verbindungen. Und darum ist Musik wirklich Demenzprävention. Musik ist aber auch Prävention für mentale Gesundheit, Stärkung der mentalen Gesundheit und auch Intervention, also auch Therapie. Das wissen wir ja auch von verschiedenen Bereichen. Und das könnte noch viel mehr genutzt werden. Musik ist auch etwas, das verbindet. Also Gehirne, wenn man Musik hört oder macht, die verbinden sich auch von der Rhythmisierung her. Also man nennt das diese Brain Synchronicity. Das synchronisiert die Aktivierung. Dasselbe erlebt man auch bei der Herzschlag, beim Tempo. Also da geschieht eine Verbindung. Und das wissen wir auch von der Hirnforschung, dass echte Verbindungen etwas vom Stärksten und Besten sind für die Gehirngesundheit, also für die Demenzprävention auch und für das Glück allgemein. Und darum ist Musik einmal sehr vielschichtig. Und vom Training her kann man auch sagen, natürlich ist Musik nicht einfach nur Musik. Also zum Beispiel Musikberieselung passiv ist natürlich viel weniger wert als wirklich aktives Musikhören. Da gibt es auch neue Forschungsstudien, die das gezeigt haben, dass aktives Musikhören das Gehirn sehr gut stimuliert. Also auch bei älteren Personen zum Beispiel, wo man das als Intervention einsetzt, dass man gemeinsam aktiv Musik hört. Da sieht man wirklich diese Verbesserung auch in den Funktionen, kognitiven Funktionen. Die kann man auch neuronal feststellen. Und zum Beispiel gerade eine neue Studie von der Universität Zürich jetzt in der Schweiz, die hat gezeigt, dass das Hören von Live-Musik an Konzerten, zum Beispiel die Amygdala, also eben diese Gefühlszentren im Kopf eben noch mehr aktiviert als nur das Musikhören auf einer Platte zum Beispiel. Also wir haben hier schon so eine gewisse, sagen wir mal, eine Hierarchie der Hirnaktivierung, die es zur Folge hat bei der Musik. Das heißt, passiv hören wäre so also das wenigst stimulierende, dann das aktive Hören, dann das Live-Musik hören und dann zu oberst haben wir natürlich selber Musik machen, weil wir dann natürlich noch koordinativ sehr aktiv sind. Augen, Handkoordination, Noten lesen, da haben wir natürlich noch Aufmerksamkeits- und Arbeitsgedächtnistraining. Wir haben beim Improvisieren zum Beispiel dann auch wirklich diese Produktion von Ideen oder beim Improvisieren von Musik, also da werde ich kreativ, komme auf diese Ideen und das ist ja wirklich, ich nenne es gerne so diese Hirnmassage, die wir dem Gehirn schenken können.
Vielen Dank, Barbara. Es war so schön, weil jetzt konnten das die Zuhörer und Zuhörerinnen ja nicht sehen, aber während Barbara gesprochen hat, hat sie sich immer hin und her gewiegt, so als würdest du ein unsichtbares Lied hören. Das war ganz wunderbar zu beobachten.
Ich gut, dass es nicht im Video ist, sonst wird uns allen noch schwindelig beim Zusehen.
Ja, und mir gefiel jetzt gerade das Wort der Hirnmassage auch noch sehr, sehr gut. Und ich hatte mich gerade noch gefragt, also ich kann diese Hierarchie total gut nachvollziehen. Und das Singen, ist das dann gleichermaßen auch in der höchsten Ebene wie das Musizieren oder würdest du das noch woanders einordnen?
Nee, würde ich genau dort auch einordnen, ja. Singen ist sicher auch noch so eine Kategorie für sich, weil es natürlich sehr fest ja auch mit der Atmung zu tun hat. Und die Atmung selber, das hat ja auch die Forschung in den letzten 5 Jahren recht eindrücklich gezeigt, die hat eine unglaubliche Kraft. Also wirklich dieses tiefe Atmen, das bei Singen ja involviert ist, das ist etwas sehr, sehr stressreduzierendes und etwas Aktivierendes, weil es ja diesen Vagusnerv, also die Verbindung von Gehirn und Körperorganen verstärkt. Und je besser diese Verbindung funktioniert und der Austausch auch, desto besser eigentlich können wir das nutzen und oder auch beeinflussen. Und darum hat Singen wirklich eine große Kraft. Zum Beispiel gestern, wir waren mit dem Zug eben unterwegs da nach Österreich, eine ziemlich lange Fahrt und da habe ich mit meinen Kindern eine warme Schokolade gekauft da im Restaurant und die Kellnerin dort war sehr gestresst, was ich auch verstehe. Oder die musste, es hatte mega viele Leute und es hat viel geschaukelt im Zug etc. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn Sie möchten, könnten wir kurz, na, wissen, also den Kindern war es peinlich, aber ich habe dann kurz ein Lied angestimmt mit ihr. Habe gedacht, ich sehe, Sie sind gerade gestresst. Ich möchte Ihnen einmal sagen, versuchen Sie einfach mal während des Arbeitens ein bisschen zu summen oder zu singen. Das kann so helfen, den Stress zu reduzieren, weil da haben Sie ein bisschen eine ruhigere Atmung. Sie können den Körper stärken, das beruhigt das Gehirn und so. Und dann hat sich tatsächlich darauf eingelassen, hat dann gesummt. Also nicht gesungen, wir haben gesummt, muss ich sagen. Und ich glaube, so solche kleine Dinge im Alltag können wir viel, viel mehr nutzen. Also ich mache das selber für mich auch. Wenn ich mich gerade überfordert fühle und das fühle, das gibt es immer mal wieder bei mir im Alltag, weil eigentlich sehr viel läuft gerade, weil ich mir eigentlich zu viele Projekte aufgehalst habe, was ja auch schön ist. So. Ich liebe ja auch alle, aber ich unterstütze dann mein Gehirn und meinen Organismus, ruhig zu bleiben, indem ich dann eben zum Beispiel während des Arbeitens mich bewege oder summe dabei. Und das unterstützt sehr viel.
Ich habe dazu eine Zwischenfrage, Andrea, bevor du weitermachst. Oft, wenn wir noch Kinder sind, dann summen ja sehr viele Kinder einfach. Also meine Tochter zum Beispiel summt eigentlich fast immer, wenn die isst und wenn sie sitzt und viele Menschen nervt das ja und dann wird es ja unterbunden. Aber ist Summen eigentlich auch neurophysiologisches Stressmanagement?
Absolut. Absolut, ja, würde ich voll so unterschreiben. Das wissen wir, also, nee, das wissen wir aus der Forschung. Also, sobald man sinkt, wird diese Aktivierung ja runterreguliert im limbischen System. Die Herz-Hirn-Kongruenz, ja, das wird optimiert, also bessere Synchronisierung zwischen diesen Aktivierungen. Cortisol wird reduziert im Blut direkt. Also, das kann man nach 5 Minuten schon messen, zum Beispiel. Also, absolut. Es ist ja eigentlich Atmung kombiniert mit Melodie, oder? Die Atmung selber ist schon sehr effektiv, weil wenn ich mache, dann kann ich ja gar nicht, das kann ich ja nicht singen, oder? Und bei Stress bin ich auch eben so, oder? So in diese Schulteratmung. Und dann habe ich aber noch die Melodie selber. Und die Melodie selber, die dann eben auch ja diese, eben, wie wir es vorher gesagt haben, diese verschiedenen Prozesse auslöst, zum Beispiel eben auch die Glückshormone, die sozusagen wie heraufbeschwört werden von der Melodie. Ja.
Klasse, also einmal mehr eine Lanze gebrochen für das Summen und Singen. Mal gucken, wie das so in unseren zukünftigen Workshops Einzug hält. Vielen Dank,
Wow.
Barbara. Kommen wir zur letzten Frage schon für heute, sagen wir mal, für dieses Gespräch. Und da laden wir unsere Gäste ja immer ein, so nach vorne zu schauen oder sich etwas zu wünschen. Und heute haben wir dir die Frage mitgebracht, wenn wir für dich ganz besonders, als ganz besondere Gästin, eine Fee einladen würden, ja, bei der du dir für die Zukunft etwas wünschen dürftest, vielleicht auch in Bezug auf Hirngesundheit oder vielleicht auch etwas ganz anderes, das darfst du dir aussuchen. Was wäre das?
Da käme mir vieles in den Sinn, aber sicher, also etwas wäre, dass wir wieder mehr nach oben schauen, und ich meine das tatsächlich auch physiologisch, dass wir weniger nach unten schauen, gebückt über das Smartphone, sondern wieder mehr der Blick nach oben, einerseits halt eben ohne Smartphone mehr den Moment wieder wahrzunehmen, die Menschen um uns wahrzunehmen, in der Natur, also die Natur wahrzunehmen, aber tatsächlich auch noch weiter nach oben schauen, wieder mehr Gottvertrauen haben, nicht alles krampfhaft selber optimieren und im Griff haben zu müssen, sondern auch immer wieder vertrauensvoll abgeben dürfen. Gottvertrauen hat eine unglaubliche Kraft auch in uns, und ich glaube, das ist in uns auch in uns gelegt, dass wir nicht alles selber tragen können. Wissen wir auch von Nonnenstudien zum Beispiel, das hat eine Kraft auch auf die Hirngesundheit. Und das dann noch kombiniert mit mehr Kreativität im Alltag, und zwar ganz natürlich und akzeptiert. Also, dass es ganz natürlich ist, dass man auch an der Uni in einer Vorlesung mal singt zusammen zum Beispiel, dass man halt mal zusammen einen kleinen Tanz macht in der Cafeteria, statt nur zusammen Kaffee trinkt, sitzend am Tisch. Dass man eine Geschichte gemeinsam erfindet oder dichtet, oder, und einfach so diese kreativen Dinge wieder mehr eingeflochten sind, ganz natürlich auch in den Arbeitsalltag, aber auch in den Bereichen. Das würde ich mir sehr wünschen.
Vielen Dank für diese schönen Wünsche. Ich werde versuchen, die selbst auch mehr zu beherzigen, noch mehr nach oben schauen. Nun sind wir leider schon am Ende angekommen von diesem inspirierenden Interview. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, solltest du Fragen haben, die du Barbara Studer stellen möchtest, darfst du sie gerne an uns senden, aber natürlich auch an Barbara, denke ich. Wir verlinken wie üblich in unseren Smart Notes auch auf das Profil von Barbara, so dass du sie noch mal ein bisschen genauer anschauen kannst und vielleicht auch noch mehr erfahren kannst über das Gehirn. Wir freuen uns über jedes Like, über jede Empfehlung und selbstverständlich über jede Nachricht von dir. Sprich uns auf Speakpipe oder schick uns eine E-Mail. Jetzt sage ich erstmal vielen, vielen Dank an Barbara.
Danke auch herzlich für die Einladung, das Gespräch.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein.
Denn Helden wie dich braucht die Zukunft.
Denn auch du bist Teil der Zukunft.